Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Die Geschichte von der 1002. Nacht. Hörspiel von Helmut Peschina nach einem Roman von Josef Roth. Komposition Max Nagel. Teil 2.
Sonst pflegte Teitinger in der Eisenbahn sofort einzuschlafen.
Heute las er in den Heftchen Lazix. Er stellte sich vor, dass alle Welt diese Heftchen mit dem gleichen begeisterten Behagen lesen müsste. Unter solchen Gedanken verging die Zeit bis zur Ankunft in die Garnison.
Es war Abend, als er ausstieg. Ein dünner, langweiliger und kalter Regen rieselte sacht und zudringlich hernieder und umgab die armseligen gelblichen Petroleumlampen auf dem Perron mit einem nassen Dämmer. Auch im Wartesaal erster Klasse lauerte eine seelenbedrückende Trübnis.
Der metallene Glanz des Rittmeisters brach siegreich in all diese Trübsal. Der Ober-Ottokar brachte einen Hennessy zur Erwärmung und die Speisekarte.
Heute gibt's Suppe mit Leberknödeln, Herr Baron.
Heitens Goschen.
Immer wenn er dergleichen sagte, wünschte er eigentlich das Gegenteil. Und das wusste der Ober auch.
Sowie mürbes Beinfleisch mit Krähen und Zwetschgenknödel, extra gekocht.
Die Goschen halten und servieren.
Er erhob sich, um jetzt erst seinen Mantel abzulegen.
Aus der rechten Manteltasche Teitingers lugten die bunten Ränder der Lazigschen Werke hervor. Ottokars lüsternes Auge erhaschte sie sofort.
Geschichten aus der großen Welt und aus der Halbwelt.
Sie lesen auch, Ottokar?
Jeden Morgen die Kronenzeitung, Herr Baron, erlaube mir ergebens zu bemerken. Da stehen die Geschichten eh drin und frischer noch, direkt wie vom Bäcker.
Ach so.
Teitinger aß mit gesundem Vergnügen, fand das Rindfleisch
famos
und die Zwetschgenknödel
direkt interessant,
trank zum Schwarzen einen Slivovitz und beschloss, vorläufig im Wartesaal sitzen zu bleiben.
Ottokar konnte Patiencen legen. Teitinger selbst hielt es für unschicklich. Ottokar legte für ihn, stehend, ihm gegenüber, vorgeneigt und nachdenklich, die Serviette über der Schulter.
Ich will ja bald nach Wien zurück. In Wien, da passieren noch Geschichten, wie sie da in den Büchern und in der Kronenzeitung beschrieben sind. Ja, und manche Herrschaften sind so gut beschrieben, dass man sie sogar erkennt.
Da schon her, man erkennt sie.
Ja, mein Chef war seinerzeit, als der Schah auf Wien-Besuch war, Restaurateur auf der Wieden gewesen. Er kennt das Haus, die Geschichte von den Perlen. Ja, und sogar Herrn Baron.
Was haben Sie da gesagt?
So war es also. Man kannte Teitingers Geschichte. Ottokar musste sogar den Restaurateur aus dem Kontor holen. Der Restaurateur, Herr Hanfel, erzählte Einzelheiten, sagte aber nichts Gewisses über den Baron selbst.
Woher kennen Sie denn die Geschichte?
Der Herr Inspektor Sedlacek ist mein spezieller Freund, Herr Baron.
Auf einmal schien es dem Rittmeister, dass sich die Welt verwandelt habe oder vielmehr, dass sie sich ihm in ihrer ganzen grauenhaften Gestalt zu entschleiern beginne. In seinem ganzen Leben gab es eine einzige peinliche Affäre. Seit vielen Jahren würgte sie ihn, ein ekelhafter, harter Bissen, den man nicht verschlucken kann und auch nicht wieder ausspucken. Die Bahnhofrestaurateure kannten sie bereits.
Wahrscheinlich sprachen auch die Kameraden von der Affäre.
Obwohl Hanfel noch mitten im angeregten Erzählen war, erhob sich Teitinger, ließ sich den Mantel anziehen, befahl, man möchte ihm Reisetasche und Rechnung zum Schwarzen Elefanten schicken und ging fast schon wie ein verlorener Mann hinaus.
Er ging sofort in sein Zimmer. Er legte sich aufs Bett, in Hosen, in Strümpfen. Aber er schlief sofort ein, als hätte man ihn betäubt.
Nach dem Einrücken in die Kaserne stand er fast kleinlaut in der Rechnungskanzlei. Es war ein rekommandierter Brief da, man musste den Zettel unterschreiben.
Er riss den Umschlag auf. Er begann zu lesen.
Wir teilen Ihnen mit, dass sich ein Minderjähriger namens Alexander Alois Schienagel im Bürgermeisteramt gemeldet hat und unter der Angabe, der uneheliche Sohn des Herrn Rittmeister Baron Teitinger zu sein, nach der Adresse dieses seines natürlichen Vaters gefragt hat und nach der seiner Mutter, der unverehelichten Mitzi Schinagel.
Es lag auch ein Brief des Ökonomen bei. Lediglich den allerletzten Satz begriff Teitinger, der also lautete:
Infolge des oben Geäußerten erlaube ich mir respektvoll und ergebenst Herrn Baron mitzuteilen, dass nur seine unverzügliche Ankunft hierorts noch einige Möglichkeiten bzw. Aussichten bieten könnte. Lieber Zinnober, Sie haben doch zivil.
Jawohl, Herr Baron.
Also seien Sie freundlich, ziehen Sie es heute an. Und so gegen 6 nach dem Befehl erwarte ich Sie im Extrastüberl vom Schwarzen Elefanten. Und sagen Sie mir dann genau, was die Leute eigentlich von mir wollen.
Am Abend nach dem Befehl kam Zinnober in zivil ins Extrastüberl. Und er sah noch ernster aus als in Uniform.
Lieber Zinnober, trinken Sie Cognac?
Gewiss, Herr Baron.
Nun, was können Sie mir Gutes sagen, Zinnober?
Herr Baron, ich habe Ihnen leider nichts Gutes zu berichten. Wollen Sie mir bitte genau zuhören, Herr Baron?
Gewiss, gewiss.
Punkt 1. Der Bürgermeister teilt mit, dass sich Alexander Alois Schienagel entlaufen der Anstalt in Graz bei ihm gemeldet hat. Er kam in Begleitung des Zugführers der Gendarmerie, Eichholz. Die Anstalt in Graz ist seit 6 Monaten nicht bezahlt.
Was soll ich tun, Zinnober?
Wenn ich raten darf, den Jungen nach Graz zurückschicken lassen und dort vorläufig die Schuld bezahlen. Sie beträgt 300 Gulden etwa.
Ja, lieber Zinnober, das will ich tun.
Nun, Punkt 2, Herr Baron. Punkt 2. Ist sehr unangenehm. Nach der letzten Sendung von 2000 Gulden nach Wien könnten etwaige weitere Abhebungen von Bargeld gefährlich werden. Herr Baron, haben in den letzten 4 Jahren etwa 25.000 verbraucht. Es bleiben an Bargeld etwa 5.000. 13.000 sind für die Auslösung der Wechsel Ihres Herrn Cousins, des Barons Zanutti, gezahlt worden.
Ein langweiliger Mensch, der Zanutti.
Man kann es auch so nennen. Es steht schlimm um das Gut. Ihr seliger Herr Onkel hatte offenbar bestimmt, dass Ihr Vetter Bargeld abheben oder gar Darlehen aufnehmen, ohne Ihre Zustimmung nicht dürfe. Ist es so, Herr Baron?
Ja, es wird schon stimmen. Ich habe immer Ja gesagt. Er war auch immer zu langweilig. Alles gibt er für Buben aus. Sagen Sie, Zinnober, begreifen Sie, was man für ein Vergnügen an Buben haben kann?
Nein, Herr Baron, aber es ist nicht wichtig. Wichtiger ist, dass Ihr Gut seit 3 Jahren nichts mehr eingetragen hat.
Lauter Pech. Noch 2 Cognac.
Schon begann eine leise Bitterkeit gegen Zinnober in ihm aufzusteigen, aber eine große Verlassenheit fühlte er ebenfalls und zugleich auch eine Spur von Dankbarkeit. Da war doch einer, der nahm alles Briefe lesen und überlegen und nachdenken auf sich.
Es war ein kluger Mann, der Zinnober.
Was soll ich also tun?
Ihnen ist nicht zu helfen, Herr Baron.
Eine lange Weile schwiegen beide.
Herr Baron, erlauben Sie mir, alles aufrichtig zu sagen?
Nur heraus, Zinnober.
Sie könnten für den Augenblick den Schemel verkaufen.
Wen? Den Pilates? Eher die Walli.
Nein, sie bringt nicht genug. Und dann wird doch der Schemel dran müssen. Ich glaube, ein Urlaub von 3 Monaten, Herr Baron. Für den Herrn Vetter dürfen Sie nichts mehr unterschreiben, das versteht sich. Wenn Sie all dies nicht tun, sehe ich eine trübe Zukunft. Sie werden sich zur Infanterie transferieren lassen müssen.
Zur Landwehr, was? Ich kann nicht marschieren, lieber Zinnober.
Das ist alles. Erlauben Sie, dass ich mich verabschiede, Herr Baron?
Nein, Zinnober, Sie bleiben.
Bitte.
Der Rittmeister holte die bunten Bücheln Latziks hervor.
Kennen Sie das, lieber Zinnober?
Zinnober blätterte in den Heftchen, las hier und dort und klappte sie wieder zu.
Grauslich, Herr Baron.
Im Gegenteil. Alle Personen, die da drin vorkommen, sind glänzend getroffen. Ich habe den Verfasser Latzik persönlich kennengelernt. Und die letzten 2000 Gulden habe ich eben diesem Verfasser gegeben.
Haben Sie ihm das Geld etwa gegeben, damit er Sie nicht in dem Zusammenhang nenne?
Nein, was weiß er denn von mir?
Gibt's denn etwas, was Ihnen schaden und was er wissen könnte, Herr Baron?
Teitinger bedauerte schon, dass er Zinnober um Auskünfte gebeten hatte. Besser wäre es wohl gewesen, man hätte, langjährigen Erfahrungen treu, die Briefe gar nicht zur Kenntnis genommen.
Wenn Sie gestatten, Herr Baron, ich werde vielleicht gehen.
Nein, bleiben Sie, um Gottes Willen. Ich kann nur im Augenblick nicht sprechen. Ich muss überlegen. Lieber Zinnober, erzählen Sie doch was. lieber Zenova, aus Ihrem Leben zum Beispiel.
Mein Leben ist ganz uninteressant, Herr Baron. Ich diene heute das 13. Jahr. Ich war Goldmacher vom Beruf, das ist lange her. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin seinerzeit zum Militär gegangen, freiwillig, mit 22, weil das Mädchen, das ich geliebt hatte, einen anderen geheiratet hat.
Das ist nicht nett.
Ja, Herr Baron, das war der einzige Schmerz meines Lebens. Auch der letzte.
Sie sind ein kluger Mann, Zenova. Warum machen Sie denn eigentlich nicht die Rechnungsprüfung?
Ich will's auch. Obwohl ich ja nicht höher kommen kann als bis zum Rechnungshauptmann. Aber da gibt's noch Schwierigkeiten wegen der unehelichen Geburt. Ich habe aber einen Freund, Rechnungsrat im Kriegsministerium.
Na, es wird schon gehen. Interessantes Leben haben Sie, Zenova. Sie sind eigentlich, wie nennt man das, ein Kind aus dem Volke. Das hätte ich nie gedacht.
Ja, ein Kind aus dem Volke. Ich stelle mir wenig darunter vor. Ich weiß nur, dass ich das Kind einer Köchin bin.
Lieber Zenova, vorhin habe ich gedacht, ich kann mit Ihnen eigentlich nicht ganz frei sprechen. Jetzt weiß ich, warum. Ich schäme mich nämlich vor Ihnen. Ich beneide Sie. Und ich würde ganz gerne mit Ihnen tauschen.
Herr Baron, Sie brauchen niemanden beneiden und mit niemandem zu tauschen, wenn Sie nur immer aufrichtig zu sich selbst sind. Und heute auch zu mir.
Ja, Zenova. Ich treffe Sie nach dem Essen bei Sedlak, wo ich oft sitze, wissen Sie? Wollen Sie kommen? In 2 Stunden verlasse ich das Casino.
Er drückte Zenovas große Hand. Sie fühlte sich an wie ein einziger, warmer, sehr lebendiger Muskel.
Er fühlte, dass etwas Gutes und Starkes von ihr ausging und etwas Beredtes und Hörbares. Es war, als ob die Hand Zenovas Gutes gesagt hätte.
Die Gaststube Sedlaks lag hinter den Bahnschranken. Man brauchte eine halbe Stunde, um sie zu erreichen, und man war sicher, keiner Uniform in dieser Gaststube zu begegnen. Es begann sachte zu schneien, als Teitinger das Casino verließ.
Es war der erste Schnee dieses Jahres.
Zenova saß schon da. Er las in den bunten Heftchen.
Sind's die gleichen Büchlein wie meine?
Nein, Herr Baron, im Gegenteil. Es sind in der kurzen Zeit seit Ihrer Rückkehr schon 2 neue Heftchen erschienen. Leider.
Lassen Sie anschauen.
Später, Herr Baron. Es ist unerfreulich. Für Sie unerfreulich.
Sie sind der erste Mensch, dem ich endlich die Affäre erzählen kann.
Nicht nötig, Herr Baron. Ich kenne sie schon. Sie steht da drin, in dem Büchel, für jeden sichtbar, der zu lesen weiß. Sie sind nicht genannt, aber genau beschrieben.
Teitinger wurde blass.
Er stand auf. Er setzte sich wieder.
Er griff nach dem Blusenkragen.
Bleiben Sie ruhig, Herr Baron. Ich habe vorläufig alle Büchlein in den hiesigen Tabaktrafiken zusammengekauft. Man muss überlegen. Aber ich sehe keinen Ausweg. Um deutlich zu sein, dieser Latzig ist nicht schüchtern. Er schreibt die hohe Kuppelei zum Beispiel. Man könnte glauben, sehr hohe Persönlichkeiten, auch Sie, Herr Baron, seien einfach Nutznießer. Es ist schrecklich.
Teitinger trank hastig, aber in kleinen Schlückchen. Er hatte das Bedürfnis, wenigstens die Hände nicht untätig zu lassen.
Ich bin verloren, lieber Zenova.
Verloren? Herr Baron, das ist es nicht. Sie kennen nicht Verlorene. Die Welt, in der Sie leben, verzeihen Sie, ist nicht die Welt, in der man wirklich verloren sein kann. Die wirkliche Welt ist sehr groß und sie hat ganz andere Möglichkeiten der Verlorenheit. Aber es ist ja noch nichts, auch in Ihrem Sinne, nichts verloren. Sie sind nur gefährdet. Dieser Journalist ist gewiss gefährlich, aber sehr dumm. Es muss leicht sein, ihn unschädlich zu machen. In die gute Gesellschaft kommen diese Heftchen gewiss nicht. Was die Leser betrifft, ist es ganz gleich. Aber die Gefahr besteht, dass der Verfasser selbst zu den Herrschaften kommt, wie er zu Ihnen gekommen ist.
Was soll ich tun, lieber Zenova?
Erlauben Sie mir, mit Latzig zu sprechen. Ich werde morgen um 3 Tage Urlaub bitten.
Teitinger gewann seine alte Heiterkeit wieder.
Zenova, dieser kluge, gute. Er wird fahren, sprechen, alles ordnen. Auch die anderen Sachen. Den kleinen Schienagel schickt man nach Graz. Auf dem Gut ordnet sich schon alles. Und man verkauft Pülades. Morgen gleich nach dem Exerzieren einen Sprung zur Post. Post der Restante liegt wahrscheinlich ein Brief von der Mizi aus Kagran.
Man hat von nun an keine Angst vor Briefen, vor Unterschriften, kurz vor all den grauenhaften Ereignissen, die sich außerhalb der Kaserne, des Casinos, des Hotels Imperial in Wien und der Gesellschaft abspielen. alles dank diesem Zenova.
Das Volk ist gut.
Sie kennen es nicht, das Volk. Das Volk besteht aus Menschen. Der Mensch ist gut und schlecht.
Am Morgen lag der Schnee schon hoch, fest und gefroren. In der 10 Uhr Pause ging Teitinger fort, meldete sich bei Major Festetitsch ab und schritt schnell der Stadt zu, mit möglichst viel Geräusch, um die Wehmut zu betäuben und auch die leise Angst vor den Briefen, die am Poste-Restante-Schalter auf ihn warten mochten.
Es war nur ein Brief, schon 3 Wochen alt.
Hochverehrter Herr Baron,
es
war so außergewöhnliche Ehre, sowie herzliche Freude bei mir, in meinem Herzen, dass Herr Baron an mich gedacht haben. Es geht mir gut, auch sind die Schwestern gut, und arbeite ich jetzt in der Näherei, wo man auch singen darf. Ich werde bald entlassen, und heute ist noch im Oktober. Hochachtungsvoll und mit liebevoll empfiehlt sich Mitzi Schienagel.
Teitinger war gerührt vom Brief, noch mehr von seiner eigenen Kraft, ihn abgeholt und 2-mal gelesen zu haben.
Es schien alles in der Welt gut und geordnet. Überraschungen gab es nicht mehr. Es war, als hätte man gestern mit Zenova das Schlimmste nicht nur besprochen, sondern auch überwunden. Es war ungefähr wie eine Prüfung.
Leider stürzte das Unglück mit einer so jähen Rasanz über den armen Teitinger herein, dass er keine Zeit mehr hatte, aus der Munterkeit, in der er sich schon ganz heimisch fühlte, in die Verzweiflung hinüberzuwechseln.
Rittmeister, melde gehorsamst, dass ich von Herrn Oberst 3 Tage Urlaub erhalten habe. Melde gehorsamst, dass der Herr Oberst befohlen haben, Herr Rittmeister möchten sich unverzüglich in der Kanzlei melden. Der Herr Oberst wartet.
Und was will denn der Alte?
Herr Baron, der Herr Oberst ist sehr aufgeregt. Er hat heute einen rekommandierten Brief vom Kriegsministerium bekommen. Ich habe ihn gesehen, auf dem Tisch des Stabswachtmeisters. Herr Baron.
Na?
So reden's doch! Herr Rittmeister, melde gehorsamst, dass der Oberst befohlen haben, Herr Rittmeister möchten unverzüglich in die Kanzlei.
Aha. Verstehe.
Er ging hinaus, überquerte den Hof, er trat in die Kanzlei.
Der Oberst Kovatsch war kaum zu erkennen. Quer über seiner kurzen Stirn, in die das stechlige Dreieck der grauen Haarbürste vorstieß, stand eine starke, geschwollene blaue Ader, die sichtbare Künderin eines verborgenen, außergewöhnlichen Grolls.
Der Oberst trat vor seinen Schreibtisch, stemmte eine Hand in die Hüfte und betrachtete aufmerksam den Rittmeister. Seine Fünkchenaugen glitten an Teitinger auf und ab, auf und ab. Es dauerte wohl 1, 2, 3 Minuten. Es war so still, dass man die eigene Taschenuhr und die des Obersten ticken hörte.
Herr Rittmeister, kennen Sie einen Grafen W., Sektionschef im Finanzministerium?
Jawohl, Herr Oberst.
Und kennen Sie einen gewissen Redakteur, Bernhard Latzig?
Jawohl, Herr Oberst.
Wissen Sie jetzt, warum Sie hier stehen?
Jawohl, Herr Oberst.
Sie können sich setzen.
Danke, respektvollst.
So reden's doch endlich! Erklären Sie, Herr Rittmeister!
Herr Oberst, es ist die fatale Affäre, wegen der ich zum Regiment zurückgekommen
fatal?
Bin.
Fatal? Schrecklich ist sie! Unselig! Ein Skandal! Ja, nicht fatal, sondern ein Skandal und mir das! Unseren, nein, Herr Rittmeister, meinen Neuner, nicht Ihren, oh nein! Ich dulde derlei Herren nicht bei mir. Bin ein einfacher Frontoffizier. Ich war nie detachiert. Ich hab keine Freunde in Wien. Ich kenn keine Exzellenzen. Jawohl. So wahr ich der Oberst Josef Maria Kovacs bin. Einfacher Oberst. Versteh Sie, Herr Rittmeister, das werden Sie mir büßen. Dort, hier, solche Briefe. Wissen Sie, was da steht?
Nein, Herr Oberst.
Nein. Sie können's nicht lassen, diese Unterrockgeschichten. Sie begeben sich in die Gesellschaft eines Individuums. Eines Individuums, sage ich. Und geben ihm 2000 Gulden. Und sie beteiligen sich an seinem Schmutz, an seinem Dreck. Und der Kerl geht zum Sektionschef. Weh, und wie von ihm auch Geld. Und der Herr Sektionschef ist leider gelähmt. Und die Frau Gräfin kommt in die Scheißbücheln. Und er kann sich nicht mit ihnen schlagen. Und er schreibt seinem Freund, dem Herrn Kriegsminister, seiner Exzellenz persönlich, sag ich. Und seitdem unsere Armee besteht, stehen wir zur Verfügung, Herr Rittmeister.
Herr Oberst.
Verdacht! Ruht! Setzen! Der Abschied. Herr Rittmeister, der Abschied, sage ich. Ich will kein Ehrengericht. Hören Sie? Ich will mitteilen, dass Sie den Abschied genommen haben. Der Regimentsärzte Dr. Kallier, ich habe schon mit ihm gesprochen, weiß genau, wie schlimm es um Ihre Gesundheit steht. Ihre Nerven sind angegriffen, Sie haben den Verstand verloren. Den Abschied. Ich wünsche keine Transferierung mit dieser Konduitenliste. Verstehen Sie, Herr Rittmeister?
Jawohl, Herr Oberst. Ich werde morgen um den Abschied bitten.
Ne Bull, der Dinger.
Sie saßen die ganze Nacht bei Sedlak, Teitinger und der Rechnungsunteroffizier Zenova.
Auch er, Zenova, war betäubt von der Schnelligkeit des Schicksals.
Die Stunden gingen, Teile des Lebens, die letzten Gäste gingen, das Petroleum im gläsernen Rundbrenner verringerte sich zusehends. Sie ließen Kerzen bringen und Wein und blieben sitzen.
Ich werde Sie begleiten, Herr Baron. Sie werden morgen Urlaub nehmen. Ich werde mit Ihnen nach Wien fahren. Ich hätte sowieso längst zu meinem Freund müssen, dem Oberrechnungsrat. Ich glaube, dass ich im Januar die Prüfung machen kann.
Ja, gewiss. Morgen bin ich in Zivil. Für immer.
Um 9 Uhr war Offiziersrapport.
Den Urlaub aus Gesundheitsgründen bekam Teitinger sofort. Der Dienstzettel des Regimentsarztes Dr. Kallier verkündete ausdrücklich eine gefährliche Nervenzerrüttung. Sie enthob Teitinger auch der Pflicht, sich vom Regiment zu verabschieden.
Um 2.40 Uhr am Nachmittag stieg er in den Zug. In Zivil mit Zenova. Um 6 Uhr kamen sie an. Zenova schrieb das Abschiedsgesuch. Im Schreibzimmer des Hotels Prinz Eugen schrieb Teitinger es ab. Mit seiner dienstlichen, steilen Schrift.
Er unterschrieb sehr langsam.
Es war ihm, als wäre es gar nicht sein Name. Einen fremden Namen unterschrieb er.
In der Halle wartete Zenova. Er nahm das Gesuch, faltete es zusammen.
Ich fahre heute noch aufs Gut. Nicht wahr, Sie erledigen das Gesuch. Schreiben Sie bald. Danke Ihnen sehr. Lieber Zenova, meine Adresse haben Sie ja.
Gute Reise.
Das Gut Teitingers lag im Bezirk Cetarimenta, eingefangen zwischen den tief verschneiten Karpaten. Es hieß Samki.
Der Bürgermeister Wenck war ein Deutscher, einer der wenigen versprengten sächsischen Kolonisten, die in der Gegend wohnten.
Der Ökonom stammte aus Mähren.
Die Bauern waren Karpatorussen.
Der bereits ertaubte Lakai, ein Ungar.
Der Förster war ein Ruthene aus Galizien.
Der Wachtmeister der Gendarmerie, ein Pressburger.
Es war Anfang Dezember. Der Frost hauste ringsum auf den Gipfeln und auch unten im Gut.
Man hatte das Wohnhaus nur flüchtig reparieren können.
So schnell war Teitinger gekommen und so wenig Geld war überdies vorhanden.
Das Schlafzimmer war angeblich noch nicht fertig. Teitinger musste im Gasthof schlafen.
Ein paar Bauern sitzen noch da.
Wie nun der Wachtmeister eintritt, stramm vor dem Baron stehen bleibt und der Baron ihn einlädt, sich zu setzen, wird es vollends still.
Sie schweigen so aus Angst vor Herrn Baron.
Angst, Herr Wachtmeister, vor mir? Ich tue Ihnen ja nichts.
Ja, gerade deswegen, Herr Baron.
Das ist penibel.
Auf einmal geht die Tür auf und ein junger Mann tritt ein und geht geradewegs auf Teitinger zu. Alle Bauern wissen, dass es der uneheliche Sohn des Baron ist.
Servus, Xandl.
Ihr Sohn, Herr Wachtmeister?
Nein. Nein, Ihr Sohn bin ich, Herr Baron.
Ah, Sie sind der Skinagel.
Ja.
Teitinger bemüht sich, irgendeine Ähnlichkeit zwischen sich selbst und dem jungen Mann zu entdecken. Es geht nicht. Beim besten Willen nicht.
Herr Skinagel, was wünschen Sie?
Ich möchte wissen, wie es der Mutter geht.
Was wollen Sie?
Wissen, wie es der Mutter geht.
Ich habe lang nichts mehr von Fräulein Skinagel gehört.
Aber Ihre Adresse?
Sie sind doch in Graz in der Schule.
Ja, aber hinausgeschmissen haben sie mich. Meine Mutter hat auch nicht bezahlt. Ich habe auch was angestellt und ich möchte auch gar nicht zurück.
Der Wachtmeister erhebt sich und schlägt Xandl ins Gesicht. Der Junge torkelt.
Xandl, du wirst mit dem Herrn Baron so reden, wie es sich gebührt, oder ich führe dich ab und du kommst 2 Jahre später erst aus dem Kriminal. Weißt du, wie du dich zu benehmen hast?
Jawohl, Herr Wachtmeister.
Also, bitte den Herrn Baron um Verzeihung.
Ich bitte um Verzeihung, Herr Baron.
Also, Herr Wirt, geben Sie dem Jungen was zu essen. Drüben. Wenn Sie gegessen haben, gehen Sie heim zum Herrn Ökonomen und sagen ihm, dass Sie morgen nach Graz zurückfahren.
Dankeschön, Herr Baron. Ich möchte noch etwas bitten.
Ja?
Ob ich zu Weihnachten wiederkommen darf?
Ja.
Erlauben wir schon die Freiheit, Herr Baron. Aus dem wird nichts recht.
Ist nicht seine Schuld.
Ich weiß schon. Die hohen Herrschaften denken immer viel zu gut von derlei Gesindel.
Er ist ein Kind aus dem Volke.
Er denkt dabei an Zenova und dass dieser auch ein uneheliches Kind war, vielleicht auch von irgendeinem Teitinger.
Der Xandl hat gegessen, erhebt sich, bleibt noch einmal stehen und gibt, bevor er geht, dem Baron ein Kuvert.
Bitte um Entschuldigung.
Was will er? Na, lesen Sie's.
Sehr geehrter Herr Baron, der Herr Ökonom ist unehrlich und der Bürgermeister weiß es. Die Frau des Ökonomen hat alle Tischtücher, Servietten und Leintücher mit der Krone und die große Fischterrine mit dem Porträt der Kaiserin. Dies erlaubt sich Ihnen mitzuteilen aus Dankbarkeit, Xandl Skinagel.
Es ist leider wahr. Da kann man nichts machen.
Der Baron starrt in die Luft.
Er weiß schon, er ist nicht für diese Welt gemacht.
Seit dieser ersten Begegnung mit seinem Sohn weiß Teitinger, dass er sein Gut hasst, die ganze Gegend, das Haus.
Weihnachten nahte. Und Weihnachten dauerte in dieser Gegend dank dem russischen Kalender etwa 3 Wochen.
Nun hatte dieser junge Skinagel noch gedroht, hierher zu kommen. Beide Pferde waren verkauft, das nächste Semester für den Skinagel bezahlt.
Der Baron Teitinger hatte eigentlich noch genug Geld, um einige Wochen in Wien zu leben.
Bescheiden allerdings, nicht im Hotel Imperial.
Er gehörte zu den nicht seltsamen Menschen, die, in der Disziplin des Militärs herangewachsen, vom Schicksal genauso Befehle und Anweisungen erwarteten wie von vorgesetzten Stellen.
Eines Tages kam auch solch eine Weisung.
Der Rittmeister Teitinger hatte sich am 14. Dezember 9.30 Uhr vormittags vor der Superarbitrierungskommission im 2. Wiener Garnisonsspital zu stellen.
Dies war die Folge seines Gesuches um einen längeren Urlaub aus Gesundheitsgründen.
Er war nicht einmal untersucht worden.
Sein Befund lautete:
Herzerweiterung, hochgradige Neurasthenie, Herzmuskelschwäche, zu aktivem Dienst vorläufig ungeeignet.
Das war der Abschied von der Armee.
Zum ersten Mal kein Soldat mehr. Ein Zivilist eben.
Es gibt viele Zivilisten, aber die sind es schon lange.
Er aber ist sozusagen ein Rekrut unter den Zivilisten.
Der Abschied liegt gefaltet in der Brieftasche.
Es ist nicht leicht, so mir nichts, dir nichts, ein Zivilist zu werden.
Ein Zivilist kann hingehen, wohin es ihm beliebt und zu welcher Zeit auch immer.
Teitinger tritt also in ein beliebiges Café am Schottenring in der Nähe der Polizeidirektion. An einem der wenigen Tische sitzen 6 Männer mit Hüten.
Ein Gast kommt, zieht den Hut.
Herr Baron kennen mich nicht? Herr Baron, hier, die Bücheln.
Ach, Sie mit den Bücheln.
Mhm. Darf ich Platz nehmen? Ach, diese Welt, Herr Zedok. Ich hab sie ganz durchschaut. Diese Feiglinge, diese Schufte. Diese noblen Herrschaften. Jeder von ihnen hat mindestens ein Menschenleben auf dem Gewissen. Mörder sind's. Privilegierte Mörder. Orden und Geld und Ehre haben sie. Sehen Sie, Herr Baron, wie ich heruntergekommen bin?
Das ist schlimm.
Herr Baron, Sie sind ein Engel. Herr Baron, Sie waren der Einzige, der gut zu mir war. Ich darf Ihnen von der himmelschreienden Ungerechtigkeit erzählen, ja?
Ja.
Also, Da bin ich mit meinen Bücheln zu dem Grafen W. gegangen. Gelähmt ist er jetzt, Gott sei Dank, eine himmlische Gerechtigkeit gibt's noch. Ich rede mit ihm, wie ich seinerzeit mit Herrn Baron gesprochen habe. Aber der Herr Graf hat leider noch einen gesunden Arm, den streckt er aus, klingelt, der Diener kommt, der Graf sagt, den Sekretär, und der Sekretär kommt, und der Graf sagt, behandeln Sie den Herrn, wie er sich gebührt. Ich spreche ahnungslos, ein unschuldiges Kind mit dem Sekretär. Und wie ich nach Haus komme, steht der Rotbucher von der Brigade da und sagt, Latzek, ich muss dich verhaften. Also kurz und gut, die Bücheln sind beschlagnahmt und verboten. Aus der Zeitung schmeißen sie mich auch hinaus.
Schlimm, Herr Redakteur.
Herr Baron, Sie noch so lieb, mich so zu betiteln. Wenn ich mich revanchieren darf, ich habe hier so eine kleine Vertretung von Medikamenten. Hier, mal schlaflos, manchmal, ich weiß, Herr Baron, der Doktor verschreibt's nicht.
In diesem Moment erhoben sich die sechs Männer, grüßten mit den ernsten, steifen Hüten.
Entschuldigung, der Herr. Komm, Latzek. Herr Baron, ich soll vom Herrn Oberinspektor Sedlacek ausrichten, dass der Redakteur Latzek mit Kokain handelt und die Polizei benützt ihn. Und ich soll sagen, dass der Herr Baron ihn nicht unterstützen sollten.
Danke.
Teitinger trat hinaus und ließ sich mit einem Fiaker nach Kagran fahren. Als er die Strafanstalt betrat, hatte er das Gefühl, dass er hierher gekommen sei, um sich freiwillig einsperren zu lassen.
Es war noch immer der alte Direktor. Er erkannte Teitinger sofort.
Ich lasse Herrn Baron hier.
Nein, bitte. Ich möchte das Fräulein Schienagel nicht allein sprechen.
Die Schienagel kam und schlug die Hände vors Gesicht.
Grüß Gott, Mizi.
Na, kommen Sie näher, Mizi. Sie ist sehr brav. Im März wird sie frei.
Na, was wirst du machen?
Oh, Herr Baron, sind so gut.
Sie erschien Teitinger anders als das letzte Mal. Er schob ihre Haube empor, das Haar quoll blond und voll hervor.
Wir sind nicht so grausam, Herr Baron.
Dankeschön, Herr Rat.
Dein Sohn war bei mir. Ich habe ihn wieder nach Graz zurückgeschickt.
Der Xandl, wie sieht er aus?
Ganz gut, recht gut.
Erlauben, Herr Baron, dass ich wieder gehen kann?
Bitte.
Teitinger hatte das deutliche Gefühl, dass etwas zerbrochen sei.
Zugleich kam es ihm auch vor, dass er durchaus nicht imstande sei, nie und nimmer imstande sein würde, die verworrene Welt zu begreifen.
Er war kein Soldat mehr und er war auch kein Zivilist.
Er ließ sich gehen.
Seine Nachlässigkeit gewann allmählich auch einen bestimmten Rhythmus. Er traf keine alten Freunde mehr.
Manchmal dachte er an Mizi Schienagel.
Er erfuhr, dass die Schienagel am 15. März entlassen werden sollte.
Er konnte sich einer gewissen feierlichen Stimmung nicht enthalten, als er am Morgen des 15. März nach Kagran hinausfuhr.
Sie trug den braunen Mantel, in dem man sie im vergangenen Herbst eingeliefert hatte. Ihr immer noch kurzes, üppig nachgewuchertes, schönes Haar leuchtete mit frischem Glanz.
Auf Teitinger wartete draußen ein Wagen.
Wohin willst du?
Ich muss noch warten. Die Leni kommt noch. Sie haben mich zu früh rausgeholt.
Wer ist die Leni?
Meine Freundin, Herr Baron. Wir waren alle beide in der Zelle. Die Leni wegen Beihilfe zur Fruchtabtreibung. Die ist ein sauberes Weibstück, die Leni. Wir waren gut miteinander. Sie ist schon vor 4 Wochen freigekommen. Die hält Wort. Die kommt sicher.
In diesem Moment sah der Baron auch etwas Stattliches, Grelles und Winkendes eilig herannahen.
Es war Magdalene Kreuzer, konzessionierte Karussellbesitzerin im Prater.
Die Frauen küssten sich innig.
Sie sind der Herr Baron. Weiß ich schon. Wir brauchen's nichts sagen. Ich weiß eh schon alles von der Mizi. Und das ist der Wagen. Da steigen wir ein.
Und ehe Teitinger noch wusste, was eigentlich vorgefallen war, saß er schon auf dem Rücksitz Mizi und Leni gegenüber.
Der Mizi wohnt, um sich ein bisschen zu renovieren, vorläufig bei mir in der Klosterneuburger Straße. Hier meine Visitenkarte. Nicht verschmeißen, Herr Baron. Wir warten Sie morgen, Sonntag. 3. Stock links, Tür 21. Nicht vergessen. Nachmittag 5. Bitte nicht zu spät kommen, Herr Baron.
Damit verabschiedete sie Teitinger. Er sagte dem Fiaker die Adresse der Kreuzer, bezahlte die Fahrt der Frauen im Voraus und verlor sich in der nächsten Seitengasse, wo ihm eine Kaffeeterrasse tröstlich entgegenwinkte.
Mit einiger Bangnis stand er am Sonntag vor der Tür 21. Er zog an der Klingelschnur, er trat unmittelbar in ein Zimmer.
In sommerlichen weißen, schwarz getupften Kleidern saßen beide Frauen wie Schwestern da.
Er hatte sich kaum hingesetzt, als die Klingel ertönte.
Ein Ungeheuer trat ein, nicht von dieser Welt. Herr Trummer, der Freund von Magdalene Kreuzer.
Er aß, trank, sprach, rauchte, trank. Dann bestand er darauf, dass sie zu Fuß in den Prater gingen.
Ins Geschäft.
Er meinte das Karussell.
Das Karussell war in der Tat stattlich. Es bestand aus Pferden, Wagen, Schlitten und Booten. Es drehte sich um eine große Statue aus buntem Pappmaché einer Jungfrau mit zwei weizenblonden Zöpfen, Riesenarmen, einer turmhohen Frisur und einer Riesenkrinoline. Aus ihrem Inneren ertönte eine Drehorgel. Das Karussell stand auf einem runden, hölzernen Unterbau. Eine Tür in diesem hölzernen Rund ging auf.
Die Frauen traten ein.
Keitinger musste folgen. Selbst das Ungetüm kam seltsamerweise durch die kleine Tür. Ein Esel, grau wie der Dämmer in diesem Raum, drehte sich unaufhörlich im Kreis, einem Hafersäckchen nach, das unerreichbar vor ihm baumelte.
Wir sind keine Unmenschen. Wir haben noch einen anderen Esel zum Ablösen. Haben Herr Baron schon ein Panoptikum gesehen?
Aber gewiss. Zum Beispiel den Blaubart, den Schwerverbrecher Zingerl, den Räuberhauptmann Krasnick aus Siebenbürgen.
Der Herr Baron haben ein geniales Kopfvermögen.
Um die Existenz von der Mizi wieder aufzurichten, könnte man das Panoptikum kaufen. Eine günstige Gelegenheit.
Und Herr Baron können ja nichts dagegen haben.
Aber wie denn?
Wann der Herr Baron was beitragen wollen, statt der Alimente sozusagen, wodurch die Mizi selber im Burm aufgezogen hat und sogar so nobel, wie es sich gehört für das Kind eines solchen Herrn Vaters.
Selbstverständlich, im Rahmen meiner Möglichkeiten will ich der Mizi helfen.
Das ist aber sehr großzügig vom Herrn Baron.
Man sah damals den Baron Teitinger häufig zu Fuß in der Hauptallee. Er kam oft am Karussell vorbei, unterhielt sich mit der Mizi, mit der Kreuzer und mit Herrn Trummer, ging mit ihnen gerne zur Militärmusik ins Kaffeehaus.
Manchmal kam es vor, dass Mizi Schienagel hart an den Baron heranrückte und leise seine Hand streichelte.
Allmählich gefielen ihm diese Sitten. Es ging eine freundliche Wärme von Mizi Schienagel aus an so kühlen Frühlingsabenden. Warme Erinnerungen erwachten, Erinnerungen an ihren Körper, an manche seiner geheimen Merkmale, an seine verborgenen Lüsternheiten, an seine wollüstigen Geschenke.
Sie wusste, dass er am Vormittag im Prater zu spazieren pflegte. Sie machte sich einmal auf, um ihm zu begegnen.
Sie erblickte ihn zuerst aus der Ferne.
Dünn und zart ging er dahin, mitten zwischen den starken Bäumen. Es rührte sie zu Tränen.
Über seine Art, dahin zu gehen allein, hätte sie weinen mögen.
Ich liebe ihn halt immer noch.
Er ließ sie herankommen.
Weißt, Mizi, Überraschungen habe ich nicht gern.
Es ist Zufall. Bitte um Entschuldigung, Herr Baron. Ich hab gedacht, Herr Baron, reiten.
Ich hab kein Pferd, Mizi. Auf gemieteten Pferden reite ich nicht. Wohin gehst denn?
Nix. So halt.
Na, setz dich zu Steinacker in den Garten, trink ein Bier. Ich komme in einer Stunde.
Als er das Gasthaus Steinacker betrat, hatte er fast schon ein freundliches Gesicht.
Die Mizi eröffnete schon gegen 11 die Abteilung Volk.
Ein wenig Mitleid rührte sich für die Mizi. Alles wäre gut, wenn sie nur nicht diesen vertrackten Sohn hätte.
Er erinnerte sich plötzlich, dass es ja sein Sohn war. Unleugbar war der Xandl sein Sohn. Und die Mizi konnte nichts dafür. Oder nur sehr wenig.
Automatisch erwachte das Interesse Teitingers an den Wachspuppen.
Da ist viel Geld nötig.
Wie viel?
Das weiß der Trummer.
Und wie viel hast du selbst?
300 Gulden, die von der seligen Matzner geerbten.
300 sind zu wenig. Ich werde mir erlauben, dir mit etwas auszuhelfen.
Oh, dankeschön. Das ist so lieb, so nobel. Ganz Ihr Rat, Herr Baron.
Und sie fasste schon mit ihren beiden Händen nach seiner Rechten, und ehe er noch eine Bewegung der Abwehr machen konnte, beugte sie sich über seine Hand und küsste sie innig.
Sie haben mich noch ein bisschen lieb?
Ja, ja, sicherlich.
Darf ich heute zu Ihnen kommen, abends?
Heute nicht.
Morgen, übermorgen, wann?
Ja, morgen. Das heißt, wenn ich nicht plötzlich abgehalten bin.
Er hatte wirklich noch eine vage Hoffnung auf irgendein Ereignis, das geeignet wäre, ihn abzuhalten, aber solch ein Ereignis traf nicht ein und die Mizi Schienagel kam wie abgemacht. Er gewöhnte sich schnell an sie, überhaupt an das meiste, an das Gute, an das Schlimme, an das Charmante und an das Langweilige, das ihm zustieß. Er fand bei Mizi die vertraute Wärme wieder und entdeckte ihre wohlbekannten Geheimnisse.
Eines Morgens, als er das Hotel verlassen wollte, meldete man ihm den jungen Mann Schienagel in Begleitung der Dame, die jeden Tag komme.
Der Bub ist ganz missraten.
Es war ein deutlicher Vorwurf. Das Werk Teitingers war misslungen.
Liebes Fräulein Schienagel, wie alt ist Ihr Sohn?
Er wird jetzt gerade 18, morgen.
Ah, gratuliere. Was wollen Sie jetzt anfangen?
Ich denke, und der Herr Trummer sagt es auch, er soll zu meinem Vater im Geschäft helfen. Und dann erbt er vielleicht das Geschäft. Und der Vater ist ja krank.
Morgen nicht, morgen ist mein Geburtstag.
Da will ich Ihnen auch gleich was schenken. Da brauchen Sie sich morgen nicht noch einmal hierher zu bemühen.
Teitinger zog einen 100-Gulden-Schein aus der Brieftasche, Xandl faltete ihn zusammen und behielt ihn in der Faust.
Danke.
Sag, Dankeschön, Herr Baron.
Ja. Dankeschön, Herr Baron. Geh mal mit Sie.
Ich muss auch fort.
Er sah auf die Uhr und erhob sich. Er nahm den Hut.
Rittmeister Teitinger betrieb mit einer Energie, die er nie an sich gekannt hatte, seine Rückkehr zur Armee. In einer Woche wollte er vor der ärztlichen Kommission erscheinen.
Aber Baron Teitinger kam noch lange nicht vor die ärztliche Kommission.
Eines Tages erhielt er den höchst peinlichen Besuch seiner Freunde aus dem Volke. Sie kamen gemeinsam, das Fräulein Kreuzer und Herr Trummer.
Teitinger saß in der Halle und sah sie mit einem gelinden Schrecken anrücken. Sie setzten sich sofort.
Es ist ein großes Malheur passiert.
Was ist geschehen?
Ein Malheur! Der Xandl hat was Schreckliches angestellt.
Und zwar infolge der Schuld des Herrn Baron. Schuld, habe ich gesagt.
Allen gehorsamen Respekt, Herr Baron, aber man kann doch dem Burm kein Vermögen in die Hand geben.
Was hat er denn damit angestellt?
Ein Mord hat er begangen, aber Gott sei Dank an mir und ich lebe noch. Ich lebe noch lang.
Wieso einen Mord?
Geschossen hat er heute. Der Trummer hat dem Xandl das restliche Geld vom Hunderter abgenommen, damit er es nicht verliert. Und vorgestern Abend verlangt er das Geld, aber einen ganzen Hunderter. Der Trummer will ihn schlagen, da zieht der Xandl einen Revolver und sagt, Hände hoch. Aber der Trummer, der hat noch nie Angst vor so einem Haschel von Räuber gehabt und gibt dem Xandl einen Stoß. Der Bub fällt hin, der Schuss geht los und dann schießt der Xandl wie ein Wüder drauf los und da ist auch gleich die Polizei da und jetzt sitzen wir alle in der Team.
Lesen Sie denn gar nie ein Blattl?
Trummer holte ein Blatt heraus und deutete auf einen Satz.
Der junge Attentäter ist die uneheliche Frucht einer echt romantischen Liebesbeziehung zwischen der jungen Mizi Schienagel und einem Dragoneroffizier von Adel, der zur besten Wiener Gesellschaft gehört.
Hätten Sie nur nicht das Sündengeld gegeben, Herr Baron.
Ich werde das Nötige veranlassen.
Und mit dem Bewusstsein, alles erreicht und dem Baron eine Niederlage beigebracht zu haben, verließen die Kreuzer und der Trummer das Hotel.
Im Laufe der nächsten Tage aber musste Teitinger die Erfahrung machen, dass er durchaus nicht imstande war, das Nötige zu veranlassen.
Die Sache Schienagel-Trummer war bereits dem Untersuchungsrichter anvertraut, als Teitinger den Polizeiarzt Dr. Stjasny aufsuchte.
Weißt du, bei uns, bei der Polizei, da lässt sich immer noch was machen. Bei uns, weißt du, da gibt es sozusagen Abtreibungen. Da sind die Geschichten noch Embryos. Na, aber du bist zu spät gekommen.
Teitinger fühlte, dass eine große Veränderung in ihm vorgegangen war. Er wusste nicht genau, wann sie angefangen hatte. Längst war die Welt nicht so einfach mehr wie früher. Besonders nicht mehr seit der Stunde, in der man die Uniform abgelegt hatte.
Wie leicht hatte vor Jahren das nette Verhältnis mit der Mizi ausgeschaut. Eine der vielen angenehmen Episoden.
Die Erlebnisse sahen damals, als man ihnen begegnete, bunt, heiter, schwebend aus. Man hielt sie an einem Faden wie Luftballons, solange sie Freude bereiten.
Dann, wenn sie anfingen, langweilig zu werden, ließ man den Faden los.
Er wehrte sich nicht mehr gegen das sinnlose Pflichtgefühl, das ihn jeden Tag antrieb, in den Prater zu gehen und der Mizi, der Kreuzer und dem Trummer von den Misserfolgen seiner Demarschen zu berichten. Er konnte nichts gegen das quälende Bewusstsein, dass er an allem schuld war.
An der Existenz Xandls?
An den 100 Gulden?
An der Grauslichkeit des Buben.
Er sank, er fühlte es wohl, in der Wertschätzung des Volkes, denn die drei Personen waren für ihn das Volk. Alle drei bildeten eine feindliche Front gegen Teitinger.
Die Geringschätzung der drei ging so weit, dass sie nur noch selten und immer seltener in den Dialekt verfielen. Sie schufen gewissermaßen eine hochdeutsche Distanz zwischen sich und dem Baron. Er war nicht mehr würdig, Dialekt zu vernehmen.
In 2-3 Tagen sollte man den Kauf des Panoptikums abschließen. Im Café Ziernagel, im Artistencafé in der Praterstraße, wie er seine alte Überlieferung den Budenbesitzern vorschrieb.
Um 5 Uhr nachmittags sollte Teitinger ins Café Ziernagel kommen. Seit 4 Uhr erwarteten ihn die Schienagel, die Kreuzer und der Trummer. Jeden von den dreien beherrschte die Furcht, der Baron könnte sich im letzten Augenblick überlegen und also ausbleiben.
Da kam er schon im Fiaker. Mitzi kannte seine Gewohnheit. Er liebte es nicht, an dem Ort vorzufahren, an dem er aussteigen sollte.
Sie hatte genug Zeit, die breite Straße zu überqueren und ihn noch rechtzeitig zu erreichen.
Ich bin hoffentlich nicht zu spät. Hast du hier auf mich gewartet?
Ich muss was schnell vorher erzählen.
Was gibt's denn?
Ich möchte nicht, dass du das Panoptikum kaufst. Ich habe selbst noch Geld genug. Ich habe nur die Ratschläge der Leni befolgt, aber das ist schlecht von mir. Und ich will nichts mehr Schlechtes anstellen.
Er tat, wie es seine Art war, so, als hörte er zu. In Wirklichkeit vernahm er nur die Hälfte. Was ihn betraf, er lebte schon voraus. Er lebte schon sein zukünftiges, neues, erneuertes Leben. Er war schon wieder heimgekehrt in die Armee, seine Heimat.
Er war fertig. Mit der Mitzi, mit seinem Sohn, mit dem Volk im Prater.
Nein, liebe Mitzi, nein, ich zahle meine Schulden.
Und sie folgte ihm. Einen halben Schritt hinter ihm. So schnell ging er dahin.
Nur schnell fertig werden, dachte Teitinger, als er ins Café Ziernagel eintrat.
Da saßen sie schon. Der Besitzer des Panoptikums, der juristische Beirat Politzer, die Kreuzer und der Trummer.
Teitinger strengte sich gar nicht an, um die einzelnen Phasen des Gesprächs zu begreifen. Er hatte kaum seinen Kaffee angerührt und schon mahnte Politzer zum Aufbruch.
Den Vertrag hatte Politzer mitgebracht. Der alte Tino Percoli verpflichtete sich darin, die Aktualitäten der letzten Monate nachzuliefern, gegen einen Vorschuss von 100 Gulden. Es erwies sich, dass Teitinger 700 Gulden in bar zu erlegen hatte, für den Rest, 800 rund, garantierte er.
Man brachte ihm Tinte und Feder, er unterschrieb mit fester und heiterer Hand.
Die Eröffnung des neuen großen Weltbioskoptheaters fand statt unter dem Andrang des spektakelsüchtigen Publikums der Reichshaupt- und Residenzstadt.
Der arme Teitinger ließ das ganze Programm über sich ergehen. Am meisten aber erschreckte dem Baron Teitinger die Ankündigung Thomas, dass nunmehr als besondere Überraschung die Lieblingsfrau seiner Majestät des Schahs von Persien gezeigt werden sollte.
Der Vorhang ging leise kreischend auf und Teitinger sah, maßlos erschrocken, die Mitzi auf einem roten Thron. Es war in der Tat unmöglich zu erkennen, ob sie wächsern oder lebendig war. Eine schwere, dreifach geschlungene Kette aus schweren, großen Perlen zierte ihren wächsernen Hals und den wächsernen Ausschnitt der Brüste. Auf dem Kopf trug die Lieblingsfrau des Schahs einen türkischen Halbmond.
Sie begann jetzt mit ihrer gewöhnlichen Stimme zu sprechen.
Seine Majestät, der Schah von Persien, ist sehr gut zu mir. Einmal war ich ein armes Kind aus dem Wiener Volke. Ich herrsche über alle Frauen des Harems und mich hat er am liebsten. Ich gedenke, noch lange Jahre zu herrschen. Und ich grüße Wien, die Wiener Stadt und das Wiener Volk und den alten Steffen.
Alle klatschten.
Mit hurtigem Gerassel schloss sich der Vorhang.
Alle Welt drang nun zum Vorhang vor.
Die Verwirrung benutzte Teitinger.
Er ging.
Er floh.
Langsam zuerst, vorsichtig. Und dann immer heftiger begannen die Zeitungen nach langen Jahren wieder einmal von Persien zu sprechen.
Es war kein Zweifel. Die Reichshaupt- und Residenzstadt bereitete sich auf einen Empfang der persischen Majestät vor.
Überall war man parat. An alles des letzten Scharbesuchs vor Jahren erinnerte man sich. Alles grub man aus.
Zeremonielle.
Namen.
Programm des Hofballs.
Des Empfangs.
Man erinnerte sich auch an den Rittmeister Baron Alois Franz Teitinger. der seinerzeit zwecks besonderer Verwendung von seinem Regiment detachiert gewesen war.
Um jene Zeit befand sich der Akt Teitingers mit dessen Ansuchen um Rückkehr in die Armee in den Händen des Kriegsministerialrats Sackenfeld, als er einen Bericht bekam mit der Überschrift »Streng geheim« betrifft Teitinger.
Er ging mit dem Akt und dem Bericht zum Oberstleutnant Kalergi.
Es war beiden Herren klar, dass man jetzt im Augenblick an Teitingers Gesuch nicht denken durfte. Man musste es dem Baron sagen.
Oberstleutnant Kalergi schnallte den Säbel um und ging. Er traf Teitinger im Hotel, einen verbitterten, veränderten und, wie es Kalergi schien, sehr schnell gealterten Teitinger.
Teitinger unterließ die übliche Frage nach Wohlergehen und Gesundheit der Frau.
Du kennst ja mein ganzes Leben, Kalergi. Du weißt ja, die blöde Geschichte mit der Skinadel und dann die Affäre. Und von meinem Sohn habe ich dir auch erzählt. Jetzt also, vor 2 Wochen, habe ich alles geregelt. Ich habe das Panoptikum bezahlt, du weißt, das neue Weltbioskoptheater. Ihr Sohn, das heißt mein Sohn, Xandl heißt er, das wirst du auch wissen, ist wegen Raubmordversuchs, glaube ich, eingesperrt.
Ah, die Geschichte. Ja, die habe ich gelesen.
Ja, also. Jetzt habe ich natürlich, bevor ich wieder in die Armee gehe, entschieden Schluss machen wollen mit den alten, blöden Geschichten. Und jetzt aber, vor einer Viertelstunde eben, bringt mir der Trummer, es führt zu weit, dir zu erklären, wer er ist, aber er ist ein Freund der Mitzi. Dies Plakat. Und morgen wird's in allen Zeitungen stehen, an allen Wänden kleben.
Teitinger schob das Plakat dem Oberstleutnant Kalergi zu, der las:
Das neue Weltbioskoptheater zeigt aus Anlass der Wiederkehr seiner Majestät des Schahs von Persien naturgetreu gestellt und nachgebildet. Erstens die Ankunft des großen Schahs mit seinen Adjutanten am Franz-Josefs-Bahnhof, zweitens den Harem und den Obereunuchen von Teheran, drittens die Kepsfrau von Wien, ein Kind des Volkes von Sievering, dem Schah zugeführt von höchsten Persönlichkeiten und seitdem Beherrscherin des Harems in Persien, viertens restliches Wete des Schahs von Persien.
Oberstleutnant Kalergi faltete sorgfältig das große Plakat zusammen, sehr langsam, ohne aufzusehen.
Er hatte Angst, den verzweifelten Blick Teitingers anzuschauen.
Ich bin ungeduldig, verstehst du das? Ich habe mein ganzes Leben leichtsinnig gehandelt, ich sehe es jetzt aber. Es ist zu spät. Schau her, heute habe ich mich im Spiegel angeschaut und habe gesehen, dass ich alt bin. Jetzt gerade vor dem Plakat ist mir eingefallen, dass ich immer blöd gewesen bin. Vielleicht hätte ich die Helene heiraten sollen. Jetzt gibt's nichts mehr für mich als die Armee. Tja. Was weißt du Neues von meiner Sache? Eben deswegen bin ich gekommen.
Na und?
Ja, lieber Freund, die alte Geschichte. Die Affäre, wie du sagst. Ich habe eben die Sache mit dem Ministerialrat Sackenfeld besprochen. Du musst warten. Der Depp von Teheran kommt uns dazwischen. Die Polizei gräbt die alten Akten aus und gerade jetzt kommst du wieder vor. Ich kann nur sagen, abwarten.
Ich kann also jetzt nicht?
Nein. Deine blöde Geschichte ist wieder da. Lieber rührt man nicht dran.
So. Danke. Ich bin ein Verlorener. Also ist nichts mit dem Gesuch.
Vorläufig nichts. Warten wir ab, bis die persische Geschichte heraus ist. Immer zum Anker essen?
Ja. Ich muss mich nur waschen. Warte einen Augenblick, ich gehe ins Zimmer.
5 Minuten später hörte Kalergi einen Schuss. Mit langem Echo tönte er wieder auf Treppen und Korridoren. Man fand den Baron tot neben dem Schreibtisch. Offenbar hatte er versucht, etwas aufzuschreiben. Der Revolver lag noch in seiner Rechten. Der Schädel war zerschmettert. Die Augen quollen hervor.
Der Oberstleutnant Kalergi schloss sie mühsam.
Man begrub Teitinger mit den üblichen militärischen Ehren.
Am Leichenzug nahm an Teil der Direktor des Hotels Prinz Eugen, Mitzi Schinagel, Magdalene Kreuzer und Ignaz Trummer, der Oberstleutnant Kalergi und der Ministerialrat Sackenfeld.
Auf dem Rückweg fragte der Ministerialrat:
Weshalb hat er sich eigentlich umgebracht? Sie waren ja sozusagen dabei, Kalergi.
Halt so. Ich glaube, er hat sich verirrt im Leben. Derlei gibt's manchmal. Man verirrt sich halt.
Dies war der einzige Nachruf auf den ehemaligen Rittmeister, den Baron Alois Franz Teitinger.
Die Geschichte von der 1002. Nacht. Hörspiel von Helmut Peschina nach einem Roman von Josef Roth. Zweiter Teil. Es spielten Stefanie Dvorak, die Mitzi, Josef Lorenz, den Baron Teitinger und Micho Fries als Leni und Erzählerin, Elisabeth Ort als Erzählerin, Erwin Steinhauer als Restaurateur Hanfel, Oberst Kovac, Redakteur Latzig, Gefängnisdirektor, Ministerialrat Sackenfeld und als Erzähler. Dietrich Siegel als Oberottokar, Wachtmeister, Trummer, Lenis Verlobter und als Erzähler. Cornelius Oponia als Rechnungsunteroffizier Zenova, Xandl, Teitingers Sohn, Mann im Café, Polizeiarzt Stjasny, Oberstleutnant Kalergi und als Erzähler. Komposition: Max Nagel und Johann Strauß. Violine: Anne Harvey Nagel, Bass: Tim Dunnin. Technik: Katharina Böhm, Hertha Werner Tschaschl, Gerhard Wieser. Assistenz: Ursula Scheidle. Regie: Robert Mateka. Produktion: Deutschlandradio Kultur mit dem Österreichischen Rundfunk 2009.